Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Klaus Bokatzky herzlich willkommen. Ich freue mich auf Sie für die nächsten 2 Stunden. Ganz süß heute. Es geht nämlich um den, der uns in so vielen Momenten das Leben versüßt, den Zucker. Ob im Kaffee oder Tee, in der Schokolade, im Kuchen oder in der Eiscreme, er ist nahezu überall. Und zwar meist versteckt. Denn es ist eben nicht nur der weiße Haushaltszucker, den wir alle kennen. Zucker ist auch in Früchten enthalten und in vielen Lebensmitteln. Die Weltgesundheitsorganisation WHO findet, dass höchstens 8 Würfel Zucker am Tag in Ordnung wären, also etwa 24 Gramm. Tatsächlich aber verzehrt jeder Deutsche statistisch gesehen das Vierfache, etwa 100 Gramm am Tag. Die Zahl der Übergewichtigen und der Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt. Und da fragen wir heute, wie können wir unseren Zuckerkonsum reduzieren? Und das ohne auf Genuss zu verzichten. Schildern Sie uns Ihr Verhältnis zum Zucker. Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 0800 2254 2254. Schreiben Sie eine E-Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder diskutieren Sie mit über Facebook und Twitter. Und stellen Sie natürlich Ihre Fragen an unsere heutigen Studiogäste. Dagmar von Kramm, Ernährungswissenschaftlerin und Autorin. Guten Morgen, Sie sind aus dem Studio in Freiburg zugeschaltet. Hallo.
Ja, guten Morgen, hallo.
Und hier bei mir im Studio Andreas Pfeiffer, Ernährungsmediziner an der Charité in Berlin. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Jetzt will ich natürlich zuerst mal wissen, Frau von Kramm, wie haben Sie heute Morgen gefrühstückt und wie viel Zucker war dabei?
Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass Sie das fragen.
Das liegt so auf der Hand.
Aber da ich ja wusste, ich muss 2 Stunden durchhalten, ich eigentlich ein Morgenmuffel bin, habe ich erstmal ein Äpfelchen aus unserer alten Mühle, wirklich mit Schale so geraspelt, eine Mandarine dazu gemacht. Dann habe ich einen Joghurt, ich hatte noch einen Joghurt mit 10% Fett, so einen griechischen, habe ich gedacht, okay, der hält vor. Dann habe ich noch 3 Mühlennüsse geknackt und reingetan. Und dann habe ich Gerstenflocken reingetan. Ich war richtig gut und das hat mir auch wunderbar geschmeckt. Und deswegen fühle ich mich jetzt für die nächsten 2 Stunden gerüstet.
So, dann frage ich unseren Medizinprofessor, wie er sich gerüstet hat.
Ja, ich habe so ein bisschen eigenartige Frühstücksgewohnheiten. Ich esse morgens meistens so vielleicht 2 Esslöffel Leinsamen mit Grapefruit, was ich finde, was gut passt. Und sonst gab es noch einen Joghurt im Eisschrank mit Beeren drin, das macht meine Frau immer. Und da hatte ich so ein paar Löffel davon und dazu einen Kaffee oder 2. Und das war das Frühstück.
Ja, und die ganze Familie, Sie haben ja 2 Kinder, die halten sich auch alle daran, oder?
Also meine Kinder sind schon ein bisschen größer, die leben nicht mehr bei uns. Die essen, glaube ich, sehr, was ihnen so passt. Also ich habe nie versucht, sie allzu sehr zu trimmen auf irgendwelche gesunden Dinge, weil ich glaube, das löst dann nur Widerstände aus. Aber irgendwie ist es doch angekommen. Also beide sind gesund und schlank und ernähren sich gesund und sehr abwechslungsreich. Meine Tochter ist Vegetarierin, was auch durchaus geht, ja.
Frau von Kramm, wenn ich mir so vorstelle, die meisten Deutschen werden wahrscheinlich anders frühstücken. Was sind so Ihre Erfahrungen als Expertin auf dem Gebiet? Wo findet der ganz normale Deutsche so den ganzen Tag über Zucker und vor allem, wo sieht er ihn nicht und konsumiert ihn gleichwohl? Wie begleitet er uns also so im Tagesverlauf?
Ja, also fatal ist vielleicht, sind diese Müsli-Mischungen, die man ja isst, weil man gesund leben will, aber vielleicht es trotzdem noch so ganz gefällig mag, denn da ist ganz viel Zucker zum Teil drin versteckt. Dann sind es natürlich die Teilchen, also wenn man morgens am Bahnhof vorbeigeht und sieht, was da in der Auslage ist und was so mitgenommen wird, da sind halt schon ganz viele süßes Gebäck. Und dann ist es natürlich auch im Kaffee und im Tee, der Zucker, die Süße, das macht natürlich auch was aus.
Und was macht das für uns, die Frage an den Mediziner, dann für die Gesundheit aus?
Also das ist ein etwas komplexeres Thema, muss man sagen. Ich glaube, wir haben da auch noch Zeit, drauf einzugehen.
Ganz genug.
Zucker hat ja schon sehr spezifische Wirkung, aber wir essen sehr kohlenhydratbetont. Wir essen morgens meistens kein Eiweiß, also auch das Ei ist eher selten dabei. Und so diese 2 Brötchen mit Marmelade, das ist so ähnlich wie ein Zuckerbelastungstest. Und je nachdem, wo man mit dem Stoffwechsel ist, also wenn man gesund ist, ist das, glaube ich, nicht so sehr ein Problem. Aber wenn man eben schon Stoffwechselprobleme hat, übergewichtig ist, Fettstoffwechsel, Zuckerstoffwechsel nicht ganz in Ordnung ist, dann ist das durchaus nochmal ein Schuss dazu. Und auch morgens, also wenn man so durch so einen S-Bahnhof geht hier in Berlin, dann hüllen einen ja diese tollen Düfte ein. Ja, man wird wirklich, man muss widerstehen, um das nicht zu essen.
Ja. Ja, und wie macht sich das dann bemerkbar? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, morgens immer zur Arbeit fahren würde mit der S-Bahn und ich konsumiere dann immer sowas, wann stelle ich denn fest, dass ich jetzt wirklich hier langsam gesundheitliche Probleme bekomme?
Also so ein Teilchen sind bemerkenswert viele Kalorien. Ne? Das sind durchaus 400-500 Kalorien. Und das schlägt sich im Allgemeinen auf den Rippen nieder. Also das Gewicht spielt eine ganz zentrale Rolle. Die andere Hälfte ist vielleicht, dass einem gesunde Nährstoffe fehlen häufig. Ja, da kommen wir vielleicht auch noch dazu. Mhm. Wir essen zu wenig Gemüse, zu wenig Obst und zu wenig ungesättigte Fettsäuren. Und das fehlt eben auch gerade in diesen Teilchen.
Frau von Kramm, Sie haben den Joghurt eben angesprochen. Muss denn da der Zucker überhaupt drin sein?
Nein, eigentlich müsste es nicht. Aber bei Zucker, also wenn wir Zucker schmecken, das hat auch immer ganz viel mit dem Säure-Süße-Verhältnis zu tun. Es gibt da doch diese berühmte Versuchsanordnung, was man gerne mit Schulklassen macht, dass man die Wasser trinken lässt, dann tun sie Zucker ins Wasser und dann sagen sie, Ibi, das schmeckt ja ganz furchtbar. Und dann machen sie etwas Zitronensäure rein und dann schmeckt es auf einmal wie Limo und ganz toll. Also das heißt, Säure maskiert oder auch braucht Zucker, macht Zucker gefällt. Also die Mischung Säure und Süße, das mögen wir. Und Joghurt ist ja sauer und so gibt es zum Beispiel kaum tolle Fruchtjoghurts, die unter 10%, ja, also die meisten haben 14, 15, 16 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Es gibt jetzt neu, das finde ich ganz toll, also die sind aber natürlich, schmecken die nicht ganz so gefällig. Die kommen dann sogar mit 8 oder 9 Gramm aus. Machbar wäre, glaube ich, unter 10 Gramm. Aber dazu müsste man dann vielleicht Joghurtkulturen haben, die nicht so ganz sauer sind. Manchmal gelingt es auch ganz gut mit laktosefreiem Joghurt, weil der nicht so nachsäuert. Da ist ja dann kein Milchzucker mehr drin, der weiter zu Milchsäure wird. Aber gerade beim Joghurt, das ist ein sehr gutes Beispiel, da ist ganz viel Zucker versteckt. Und ja, das ist auch ein bisschen Gewohnheitssache dann.
Also wenn wir das jetzt nochmal so den statistischen Durchschnittskonsum aufs Jahr umrechnen, dann entfallen auf jeden 34 Kilogramm Zucker. Was wäre denn so das Minimum, auf das wir den reduzieren könnten, Frau von Kramm?
Och, ich würde sagen, man könnte das mit Sicherheit halbieren. Also das, was die DGE vorschlägt, 10% der Energie, also das würde man schaffen. Wenn es ein bisschen weniger wird, könnte man das auch schaffen. Aber das würde man schwer hinkriegen, wenn man sehr viel Fertigprodukte zu sich nimmt, wenn man oft in der Kantine ist, auswärts ist, weil da kann man nicht reingucken und da wird es dann oft ein bisschen schwierig.
Was sagt der Mediziner? Wie viel Zucker am Tag ist okay?
Also ich würde es auch möglichst nach unten schrauben und sogar, wenn es geht, aus der Nahrung rauslassen. Jetzt ist dieser geschmackliche Punkt, da ist die Frage, was man zum Süßen nimmt. Da gibt es ja durchaus Alternativen. Also ich denke, man sollte zum Beispiel sich den Joghurt so aussuchen, dass kein Zucker drin ist. Dann ist der Milchzucker drin, laktosefreier Zucker übrigens, da wird einfach die Galaktose gespalten. Da sind also die Zucker so wie vorher drin und die werden ja auch nicht zu Milchsäure umgewandelt.
Hat sich das eigentlich, Frau von Kramm, so im Laufe der Jahre irgendwie entwickelt, dass wir immer mehr Zucker konsumieren?
Ja, Zucker ist halt billig. Das hat sich ganz normal dadurch entwickelt, dass es einfach ist, Produkte mit einem geringen Wareneinsatz herzustellen, die man dann teuer verkaufen kann. Und weil sich ja auch der Erziehungsstil sich geändert hat, also es war teuer, Süßigkeiten waren was Besonderes, aber wenn man jetzt durch die Regale geht, ist Süß so ungefähr die billigste Art und Weise, sich zu ernähren. Und das ist natürlich für Verbraucher interessant, was günstig ist. Und für die Industrie ist auch interessant, weil man mit wenig Einsatz eben, wie gesagt, hohe Erträge erzielen kann.
Sagt Dagmar von Kramm, Ernährungswissenschaftlerin und Autorin, heute gemeinsam unser Gast mit dem Ernährungsmediziner und Direktor der Abteilung für Endokrinologie, Diabetes und Ernährungsmedizin der Charité in Berlin. Jetzt sagt Pfeffer Wilmer, Endokrinologie, was ist das?
Das sind die Hormone. Also Und da gibt es ja ganz viele im Körper, so wie Cortisol, die Schilddrüsenhormone, die Sexualhormone, Nebenschilddrüsenhormone. Also all das, was den Körper steuert. Und es hängt sehr eng mit Ernährung zusammen. Denn das Erste, was passiert, wenn wir essen, ist, dass der Darm Darmhormone freisetzt, die den Stoffwechsel steuern. Und das hängt wiederum eng zusammen mit dem Grund, warum Zucker Probleme macht, wenn man zu viel davon isst.
Und mit diesen beiden Experten behandeln wir heute die Frage, gefährlich süß, wie kommen wir weg vom Zucker? Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 0800 2254 2254. Schreiben Sie eine E-Mail an gespräche@deutschlandfunkkultur.de und stellen Sie Ihre Fragen an unsere Gäste, was Sie immer schon zum Zucker wissen wollten. Und schildern Sie uns doch, wie Sie mit Zucker und Zuckerhaltigem umgehen. Schauen Sie überhaupt auf die gewaltigen Zutatenlisten bei den Produkten, die Sie so kaufen? Was machen Sie, wenn Sie da Heißhunger auf Süßes überkommt? Versuchen Sie vielleicht wirklich Zucker zu vermeiden? Und wenn ja, wie machen Sie das? Und Janina Breitschuh aus Lüneburg hat die 0800 2254 2254 gewählt. Guten Morgen nach Lüneburg.
Guten Morgen. Ja, ich hätte eine Frage, und zwar habe ich vorhin nur kurz gehört, wie viel Gramm Zucker wir oder Kilo wir im Jahr zu uns nehmen. Und ich wollte jetzt eigentlich mal wissen, ob es da so eine Richtlinie pro Tag ungefähr gibt und ob man das mit Beispielen belegen kann. Ich weiß nicht, der Orangensaft am Morgen und ich weiß nicht, die Haferflocken mit Milch oder so, wie viel Zucker dort so drin wäre. Dass man so ein bisschen, man hat ja gar nicht so das Wissen genau, was wo drin ist. Man kann sich das durchlesen, aber ja, was man so am Tag so ansammelt, das ist mir meistens nicht so bewusst.
Okay, herzlichen Dank, Frau Breitschuh. Andreas Pfeiffer, was sagt der Mediziner?
Also Zucker eben in dieser Form, Glucose, Fructose, das ist ja ein bestimmtes Molekül, findet sich im Orangensaft, überwiegend als Fructose und Glucose getrennt, die sind beide drin. Und da sind so ungefähr 10 Gramm pro 100 Milliliter drin. Also das ist eine ganze Menge, nicht so unähnlich wie Coca-Cola, muss man sagen. Und das ist auch kein gesunder Zucker, weil er aus Früchten kommt. Dann das andere wäre das, was Sie als Zucker im Joghurt drin haben. Das wurde vorhin schon gesagt, das sind so 10, 15 Gramm. Da kann man durchaus Joghurt kaufen, wo drauf steht, dass kein Zucker drin ist. Wir brauchen ja keinen Zucker mit der Nahrung, um zu leben oder sowas. Wir müssen keine Kohlenhydrate essen als Menschen.
Also die Weltgesundheitsorganisation, was ich in der Anmoderation ja sagte, die sagt also, wir sollen höchstens 8 Würfel Zucker, also 24 Gramm am Tag zu uns nehmen. Schaffe ich das jetzt wirklich?
Also wenn man Zucker weglässt, ist das, glaube ich, kein Problem. Man sollte keinen Zucker irgendwo reinlöffeln und eben Produkte wählen, das steht ja immerhin drauf, die keinen Zucker enthalten. Und auch Fruchtsaft, also ist eigentlich kein Getränk, was man braucht, um Durst zu löschen, sondern das wäre, wenn, dann tatsächlich als Früchte. Wir wollen lieber, dass die Leute Früchte essen.
Jetzt muss ich als alter Teetrinker immer wieder fragen, weil ich da Honig reinkippe, was ist mit Honig? Frau von Kramm, Sie lachen schon so.
Ja, also Honig ist was Tolles. Mein Mann macht auch immer Honig in den Tee. Aber natürlich hat der jetzt nicht unbedingt so große Vorteile. Und das, was eben mit dem Orangensaft schon kam, das Problem sind gerade die Süßgetränke, weil da empfinden wir ja nicht, dass wir Kalorien zu uns nehmen. Also wenn man jetzt viel, viel Tee trinkt und viel, viel Honig da rein tut, ist es auch nicht so richtig toll.
Also nicht so
also
richtig
es ist sehr
toll,
viel Fruchtzucker meistens. Also Honig ist unterschiedliche Gehalt, je nachdem von welcher Blüte, aber enthält sehr viel Fruchtzucker und da kommen wir bestimmt später noch drauf und da wird Professor Pfeiffer sicher was dazu sagen. Der ist halt in Mengen auch nicht so toll. Also ich wollte auch noch sagen, es ist schon nicht so einfach, darunter zu bleiben, wenn man viel Fertigprodukte zu sich nimmt. Ein Smoothie, eben ein Keks, also diese Joghurts, selbst im Ketchup, das wissen wir klassisch ganz viel, drin, eben die Süßgetränke, die Limonaden, die wunderbaren neuen, modernen, alternativen Fassbrausen von richtig coolen Start-ups serviert. Da denken wir, es ist super gesund, aber halt in allem ist Zucker drin. Und eben war ja die Frage, wie kann ich das bemessen? Und ich finde eben, genau das ist schwierig. Also die Würfelzucker liebe ich das Beispiel, aber den meisten Zucker werfen wir ja nicht aktiv rein, sondern der kommt ja, der schleicht sich ja so rein eigentlich.
Und jetzt können wir, glaube ich, wir haben einen Hörer, Herrn Zeder aus dem Saalekreis, der, glaube ich, uns was zum Honig erzählen kann. Guten Morgen, Herr Zeder.
Ja, guten Morgen, Herr Bogatzki. Also wie gesagt, ich bin Imker und habe da natürlich eine spezielle Meinung zum Honig. Ich empfinde das ein bisschen verteufelt, die Diskussion, Zucker so ins schlechte Licht zu rücken. Wir haben ja, wie Sie bestimmt wissen, unsere Not, den Honig an den Mann zu bringen. Und wir als Imker, sage ich mal, sehen das so, dass Zucker im Allgemeinen ja sehr gesund ist. Nur die Dosis macht eben das Gift.
Also Zucker, sagen Sie jetzt, Herr Zähler, ist gesund?
Ja, definitiv. Und jedes Lebewesen braucht Zucker, unbedingt.
Gut, dann fragen wir jetzt erstmal unseren Mediziner. Ist Zucker gesund? Wann kann Zucker gesund sein, Herr Pfeiffer?
Also die Antwort ist jetzt nicht so ganz einfach. Unser Gehirn braucht Zucker. Also unser Stoffwechsel macht Zucker. Aha. Wenn wir überhaupt keinen Zucker essen, dann produziert unsere Leber den Zucker, den unser Gehirn und einige andere Zellen brauchen, sodass es der grundsätzliche Brennstoff ist. Brennstoff heißt nur nicht, dass das irgendwelche gesunden Eigenschaften hat, wie bestimmte Mikronährstoffe zum Beispiel. Im Honig ist eine Mischung drin von anderen Sachen. Der wird ja auch nicht schlecht, wenn man ihn so stehen lässt. Ich selbst bin großer Honig-Fan von verschiedenen Sorten. Aber es ist im Wesentlichen eben Zucker. Und wir brauchen dieser Zucker ist nicht gesund, weil er aus dem Honig kommt. Sie haben aber auch recht, die Dosis macht das Gift. Also wenn ein gesunder Mensch eine gewisse Menge Zucker isst, ist das überhaupt kein Problem für ihn. Den wird er verbrennen, solange er nicht dick wird davon und solange er nicht einen Mangel an anderen Nährstoffen hat.
Also können wir dann sagen, Zucker ist lebenserhaltend?
Lebensnotwendig, weil unser Stoffwechsel den macht. Aber wir müssen ihn nicht zuführen. Das ist wichtig. Wir machen ihn selbst.
Wie funktioniert das?
Also die Leber produziert Zucker. Die kann es aus Fett und bestimmten Aminosäuren machen. Unsere, sagen wir, Eskimos haben Jahrzehntausende überlebt von Walfischen und Fischen und Robben. Also man muss überhaupt gar keinen Zucker essen.
Ja, aber es ist ja auch ganz einfach, wenn wir Brokkoli essen oder Tomaten essen, also wenn wir einfach andere Formen von Kohlenhydraten essen, dann ist das für unseren Körper ja ein leichtes, daraus Zucker zu machen. Also der zerlegt es einfach. Also wir brauchen gar nicht die Leber bemühen. Also wenn ich ein Vollkornbrötchen esse, ja, wenn ich ein Gemüse esse, wenn ich, selbst wenn ich Nüsse esse, dann nehme ich Kohlenhydrate zu mir und Kohlenhydrate zerlegt mein Körper in Zucker und dann kann das auch in mein Gehirn.
Frau von Kamm, Sie sind ja Autorin von Kochbüchern und Ernährungsratgebern, auch für Kinder.
Ja.
Welche Erfahrungen machen Sie denn so, wie Eltern bei ihren Kindern durchsetzen können, was sie ihnen so an gesunder Ernährung ans Herz legen?
Ja, das ist individuell schon sehr unterschiedlich. Das weiß ich auch von meinen eigenen Kindern. Nun sind wir nicht so eine süße Familie. Aber trotzdem mussten die immer alles ausprobieren, was bei uns getestet wurde. Klar mögen Kinder das gefällig. Und ich glaube, das ist grundsätzlich eher das Problem des Erziehungsstils. Und da haben Eltern heute größere Schwierigkeiten als unsere Eltern und selbst als wir noch. Aber selbst bei uns, also Eltern haben oft so ein Autoritätsproblem oder trauen sich nicht so richtig, gerade was Essen angeht, zu führen und auch mal Nein zu sagen. Das ist in Deutschland ganz schwierig und ganz tabu. Und nach dem Motto, ja, ich kann doch meinem Kind, also ich sollte sicher ein Kind nicht zwingen, etwas zu essen, aber ich glaube, ich kann durchaus sagen, nö, also jetzt Süßes kaufe ich jetzt nicht an der Kasse und nicht extra ein, aber das ist nach wie vor ist es schwierig, ja.
Und jetzt begrüßen wir aus Pinneberg unseren Herrn Braun. Guten Morgen.
Grüß Gott, ich bin Schwabe und Zahnarzt. Ich hätte gerne eine Frage. Und zwar als Zahnarzt bringe ich meinen Patienten erstmal bei, dass sie richtig kauen müssen. Denn alle Kohlenhydrate werden ausschließlich über Amylase aus dem Speichel verdaut. Wenn ich jetzt Fruchtsäfte trinke oder Brot esse oder ähnliches und das nicht richtig kaue, geht es ja unverdaut in den Dickdarm. Dort warten die Clostridien und verarbeiten die zu Fuselalkohole. Der Dr. Mosseter, der die deutsche Nationalmannschaft Hockey, Frauen und Männer, sozusagen trainiert und hat erst mal einen Stand gemacht und festgestellt, dass 20% der Frauen, übrigens auch 20% der deutschen Frauen im Schnitt eine nicht alkoholische Fettleber durch diesen Vorgang haben. Das heißt, als erstes müssen wir beibringen, das richtige Kauen. Zweitens, in den 22 Millionen Jahren Steinzeit hat man nur 1% schnelle Kohlenhydrate gehabt. Das heißt, das Pyruvat, was ja im Endeffekt die Kohlenhydrate einspeist, geht als erstes kaputt. Das heißt Insulinresistenz. Man müsste also erstmal den HOMA-Index messen, ob der überhaupt noch Zucker aufnehmen
den
kann.
Was? Den was? Jetzt wird es langsam ein wenig so, dass ich als Laie das nicht mehr ganz nachvollziehen kann, Herr Braun. Was also ist der HOMA-Index?
Durch den schnellen Kohlenhydratstoffwechsel, wenn wir den nicht richtig kauen, kriegen wir eine Fuselalkohole im Darm und durch diese Fuselalkohole eine nicht alkoholische Fettleber. Zweitens, wenn ich jetzt eine durch zu viel Zucker eine Insulinresistenz habe, dass also nicht mehr in die Zelle reingeht, bleibt ja der Zucker vor der Zelle liegen. Dort wird er dann praktisch vergehrt zu Laktat, Milchsäure, pH 2, TCO2 messen, misst kein Arzt. Und in der Zelle habe ich jetzt keine Energie. Normalerweise ein Mol Zucker gibt 38 ATP. Habe ich aber eine Insulinresistenz, dann habe ich noch im Endeffekt, wenn es schlecht läuft, nur noch 2 ATP.
Was jetzt ist denn ATP? Entschuldigung, Herr Braun, die Hörer sind nicht alle Mediziner. Was ist ATP bitte?
ATP, Adenosintriphosphat, alle Energie, Sauerstoff, die wir verarbeiten, das ist die Grundenergie im Körper, muss zu ATP verarbeitet werden. Und wenn der Zyklus nicht mehr läuft, dann wird die Zelle krank. Denn dann kann der Stickstoff aus dem Eiweiß nicht mehr verarbeitet werden. Und dann bleibt der Stickstoff im Eiweiß in der Zelle liegen und wird zu Ammoniak,
NH3. Okay, jetzt, Entschuldigung, Herr Braun, darf ich jetzt erstmal an Herrn Pfeiffer weitergeben?
Gut.
Ja, danke Ihnen. So,
danke.
Andreas Pfeiffer, unser Ernährungsmediziner.
Also, Sie haben jetzt eine Reihe von Kapiteln vom Lehrbuch berührt. Ich glaube, auf die im Detail einzugehen, ist ein bisschen umfangreich. Das war aber doch sehr schlagworthaft. Also das Erste ist, wenn wir Kohlenhydrate oder Zucker aufnehmen. Wenn wir Kohlenhydrate aufnehmen, die Zuckerketten sind von Glucose, von der einen Sorte von Zucker, die im Haushaltszucker drin ist, dann wird es zum Teil gespalten von der Speichelamylase. Der größte Teil wird von der pankreatischen Lipase gespalten. Wir haben 5 Speichelamylasen, deren Polymorphismen haben auch viel zu tun mit Verdauung, aber es spielt für die Verdauung nur eine kleinere Rolle. Zucker kommt praktisch nie in den Dickdarm, weil er in den 7 Meter Dünndarm vorher längst zerlegt ist. Im Allgemeinen wird er ganz weit oben im Dünndarm schon zerlegt durch die, vor allen Dingen durch die pankreatische Amylase, die man mit Acarbose zum Beispiel hemmen kann, und wird dann aufgenommen und steuert dort vor allen Dingen Hormone. Das ist der Hauptweg. Fettleber entsteht keineswegs nur durch Puselalkohole, sondern einfach, wenn man zu viel Energie hat, dann produziert die Leber unter anderem aus Zucker Fett. Und das führt zu einer Fettleber. Das wird wiederum gesteuert durch Darmhormone. Da kann ich auch noch was Genaueres dazu sagen. Also von daher, sagen wir, da waren jetzt so ein paar Sachen vermischt. Der HOMA, der Homeostasis Model ist es, für die Insulinsensitivität, der ist ein sehr komplexer Zusammenhang. Die Wirksamkeit vom Insulin wird dadurch beschrieben.
Was heißt HOMA?
Also der HOMA ist das Verhältnis von Insulin zu Glucose.
Oh Gott, das wird ja immer komplizierter.
Das heißt, wie viel Insulin ist ja das Hormon, mit dem man Zucker in die Zellen einschleust.
Ja,
das wurde auch ganz richtig gesagt von Herrn Braun. Und die Zellen werden resistent für Insulin, wenn man übergewichtig ist oder wenn im Grunde zu viel Energie verfügbar ist. Dann schützt sich, wenn man so will, der Körper von der Energieüberladung.
Und dann wird es gefährlich.
Und dann steigen die Insulinspiegel und Insulin hat wieder viele andere Wirkungen und führt dann dazu, dass man so das Bild des Dicken hat, der dann einen Hochdruck kriegt, eine Zuckerstoffwechselstörung, eine Fettstoffwechselstörung. Das hängt also schon damit zusammen. Das wird aber durch Zucker nur dann ausgelöst und nicht spezifisch durch Zucker ausgelöst, sondern im Grunde durch Energieüberladung des Stoffwechsels, wenn man eben zu viel Zucker isst und dick wird und auch empfindlich ist für sowas.
Gefährlich süß, wie kommen wir weg vom Zucker? Heute unser Thema mit der Ernährungswissenschaftlerin Dagmar von Kramm und dem Ernährungsmediziner Andreas Pfeiffer. Und Hermann Kükenborg aus Lingen darf ich jetzt begrüßen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hermann Kükenborg aus Lingen im Emsland. Und zwar habe ich eine Frage zu den durchschnittlichen Nährwerten pro 100 Gramm. Diese Auflistung kann mir nie einer wirklich erklären. Da steht dann Kohlenhydrate bzw. davon Zucker. Und wie muss man das verstehen? Die Kohlenhydrate ist immer das Produkt selber, da, wie beim Müsli das Weizenkorn. Und der davon Zucker ist dann das, was dann zugegeben worden ist. Aber
nein.
Es gibt halt Produkte, wie jetzt bei der Milch, Dosenmilch, sage ich jetzt mal, Kohlenhydrate 12 Gramm, davon Zucker 12 Gramm. Und dann habe ich irgendwie was Gemischtes, da ist es dann 11, so viel Gramm, davon Zucker 3 Gramm oder so. Oder bei diesem Müsli, Moment, jetzt sehe ich es gerade nicht, Kohlenhydrate 15 Gramm und davon 10 Gramm. Dazu. Wie ist das zu verstehen?
Dagmar von Kramm.
Also das ist nicht zugesetzter Zucker ausdrücklich, sondern das ist Bei diesen Kohlenhydraten ist so und so viel Prozent eben in Form von Saccharose, von Haushaltszucker, der auch natürlich vorkommt im Orangensaft, wie Herr Pfeiffer sagte. Das ist in normalen Lebensmitteln drin, das ist auch in Kondensmilch zum Beispiel drin, wobei da, denke ich, ist es zum Teil auch zugesetzt. Aber das sagt mir nur, aha, so viel Zucker ist drin, davon weiß ich noch nicht, ob das im natürlichen Verbund drin ist oder ob da hinterher einfach Kristallzucker zugegeben worden ist.
Also das kann ich nur über diese Zusatzangaben eigentlich nur feststellen, ist da was Zusätzliches
genau
drin, dann ist dieser zusätzliche Zucker auch zusätzlich gemeint, aber dieser zusätzliche Zucker kann aber auch was, also den feinen Unterschied habe ich noch nicht gemerkt.
Also der Gesamthaltzucker ist das, was drin ist, und wenn da noch steht zugesetzt Zucker, dann kommt der nicht noch extra drauf, sondern dann ist das der Teil vom Gesamtzucker, sozusagen so und so viel Gramm, der zugesetzt worden ist. Ist das so ein bisschen, natürlich ist das dem Körper ein bisschen egal, ob das jetzt zugesetzt ist oder drin ist, aber ich weiß einfach von meinem gesunden Menschenverstand, wenn das im originären Produkt drin ist, dann ist das in einem natürlichen Verbund gewesen, und dann kann ich hoffen, dass die anderen Begleitstoffe, die in der Orange zum Beispiel sind, Vitamine oder sekundäre Inhaltsstoffe, dass das dann auch noch drin ist. Aber wenn ich weiß, es ist nur zugesetzt, dann weiß ich, naja, das ist Zucker und sonst nichts.
Andreas Pfeiffer würde da gerne noch was zu sagen.
Also die Kohlenhydrate, es war ganz richtig, was gesagt wurde, nur um das zu detaillieren. Es wird nicht der zugesetzte freie Zucker, die im Englischen sagt man Free Sugar, ja, wo man den meint, den man sozusagen richtig als Haushaltszucker dazugekippt hat, der wird bei uns nicht eindeutig gekennzeichnet. Mhm. Also wenn Sie Milch lesen, da steht drauf 4, noch was Gramm Zucker, das ist in Wirklichkeit der Milchzucker, der ist da immer drin. Ja. Im Joghurt ist er im Allgemeinen auch drin, das ist sozusagen der natürliche Zucker. Da steht aber nicht genau drin, ob dann nochmal was zugesetzt wurde. Und jetzt, wenn Sie Müsli nehmen, dann wird es richtig kompliziert, weil eben die Haferflocken an sich schon eine ganze Menge Kohlenhydrate haben. Und dann, was da wirklich dann Zucker zugesetzt wird, müsste eigentlich dieses davon Zucker sein. Ja, dann kommt es aber darauf an, dann rechnen die manchmal mit Milch und manchmal ohne. Also deshalb ist es so ein gewisses Gemisch, und der zugesetzte Zucker könnte durchaus deutlicher ausgezeichnet sein. Da gibt es auch politische Diskussionen. In der EU ist es dann, ich habe mit der SPD-Politikerin hier und von unserem Brandenburger Landkreis da mal drüber gesprochen. Das ist leider Gottes sehr kompliziert, auch die Größe dieser Nährwertangaben und sowas.
Herr Kühlenborg, hat Ihnen das jetzt weitergeholfen?
Es hat mir etwas weitergeholfen. Also detailliert ist es nicht ganz rauszufinden, aber man kann ja trotzdem, dass man immer auf die Liste guckt, wie viel Zucker drin ist, einfach sehen, ist mir das zu viel Zucker oder nicht Zucker und nicht die Angaben, die vorne stehen.
Genau. Und vielleicht, wenn Sie wissen, dass zum Beispiel also Müsli drin ist, da sind die Haferflocken natürlich zu 80% etwa Zucker.
Und herzlichen Dank, Herr Kühlenborn. Und jetzt begrüßen wir aus Berlin Ferdinand Bohlmann. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Es geht doch auch darum, wie man den Zucker im Körper wieder abbauen kann, nicht wahr?
Ja.
Ich will mal kurz sagen, ich zu meiner Einsinnung habe ich ein Fahrrad bekommen und bin immer viel Rad gefahren, bin heute noch begeisterter Radfahrer. Und ich habe immer ein Standardgewicht gehabt von 75 Kilo. Und als ich dann den Führerschein gemacht habe und mir auch ein Auto gekauft habe, da habe ich ein Jahr später 85 Kilo gewogen und hatte aufs Radfahren verzichtet, weil ich ja nun ein schönes Auto hatte. Und
welche Rolle hat der Zucker dabei jetzt gespielt, Herr Bohlmann?
Ich bin über 30 Jahre lang, nein, das war die mangelnde Bewegung. Und natürlich die Ernährung, nicht? Denn irgendwo habe ich ja immer Zucker zu mir genommen. Und dann bin ich 30 Jahre Imker gewesen. Ich bin zur Imkerei gekommen, weil ich so gern Honig gegessen habe. Und da bin ich im Museumsdorf Düppel gewesen und da haben wir einen sehr guten Honig erzeugt. Und da habe ich, der hat mir so geschmeckt, dass ich fast jede Woche einen Pfund verbraucht habe. Und bin dann nie von meinen 85 Kilo runtergekommen, obwohl ich nun wieder viel Rad fahre. Und hatte dann im Alter Diabetes Typ 2 entwickelt. Und dann hat eine Ärztin zu mir gesagt, sie haben Diabetes, das muss behandelt werden. Da sind mir die Tabletten gar nicht bekommen. Und dann hat meine Lebenspartnerin mich auf Diät gesetzt. Und da habe ich, ich bin selten, ich habe immer versucht, auf 80 Kilo zu kommen oder mal darunter. Ist mir nie gelungen. Und als ich dann auf Diät gesetzt war, bin ich auf 74 Kilo gekommen. Und ich habe mich so wohl gefühlt, so schön leicht. Und heutzutage pendelt mein Gewicht immer so um 75 Kilogramm, weil ich auf viele Süße verzichte und mich viel bewege. Ich fahre fast täglich mit dem Rad.
Und ist Ihnen das wahnsinnig schwer gefallen, auf das Süße zu verzichten, Herr Wohlmann?
Also durch die Aufsicht meiner Lebensgefährtin ist mir nicht so sehr schwer gefallen. Wenn man dann von dem Zucker entwöhnt ist, dann merkt man erstmal richtig, wie viel Zucker ist in dem Weihnachtsgebäck, was man beim Discounter kauft. Da ist jetzt schon ganz was anderes, ob ich selber backe und den Zucker vermeide oder ob ich mir einen Elisenkuchen aus dem Reformhaus kaufe. Mhm. Der schmeckt wirklich besser und nicht ganz so süß.
Okay, Herr Wohlmann, ganz herzlichen Dank.
Andreas Pfeiffer? Ich glaube, Sie haben jetzt viele ganz wichtige Sachen gesagt und mehrere Aspekte angesprochen. Das eine ist Fahrradfahren, Muskelarbeit, erlaubt Zuckeraufnahme in die Muskulatur ohne Insulin. Wenn man sich nicht bewegt, braucht man dafür Insulin. Das ist beim Diabetes das Problem, dass man da nicht genug Insulin hat. Das zweite, der Zucker trägt zur Gewichtszunahme ganz wesentlich bei, einfach weil wir zu viel davon essen und er uns verführt. Wir lieben eben so wie Sie den Honigzucker, da haben wir so ein gewisses Programm dafür. Die Reduktion vom Gewicht ist ein Weg. Wir haben jetzt gerade gesehen, wenn man etwa 15 Kilogramm abnimmt in den ersten 5 Jahren, in denen man Diabetes bekommen hat, dann verschwindet der wieder in 85%. Wir machen in der Charité da gerade ein Angebot für Menschen, die das wahrnehmen wollen. Die können ihren Diabetes wieder loskriegen, einfach dadurch, dass dann die Insulinwirksamkeit besser wird. Also, und da spielt Zucker auch eine ganz besondere Rolle, der verschlechtert in der Tat die Insulinwirksamkeit. Deshalb auf Zucker zu verzichten, ist eine wichtige Sache. Und das, was Sie dann noch ganz Interessantes und ich glaube sehr Zutreffendes gesagt haben, ist, dass es eine Gewohnheit ist. Man schmeckt Süßes nicht mehr, wenn man dauernd sehr stark süßt. Das ist auch das Argument zum Beispiel gegen Süßstoff. Und wenn man sich das so ein bisschen abgewöhnt, wird man viel empfindlicher und man lebt keineswegs schlechter. Es ist also im Grunde, unsere Kultur verführt uns da unnötigerweise und das ist auch ein Vorwurf, den man der Industrie machen muss.
Dagmar von Kramm, wenn jetzt jemand nicht eine, ja, so diszipliniert darauf achtende Lebenspartnerin hat, wie Ferdinand Bohlmann oder ein Lebenspartner. Gibt es denn da vielleicht so ein paar goldene Tipps, die Sie auf Lager haben?
Ja, also Gewohnheit finde ich ganz wichtigen Punkt, Süßgeschmack, Gewohnheit. Und da frage ich mich immer, ob an der Theorie, das muss Herr Pfeiffer gleich mal beantworten, ob da was dran ist, dass wir Mikroorganismen in unserem Darm haben, die den Zucker mögen und die in einer direkten Schalte zum Gehirn, unserem Gehirn sagen, bitte, bitte, bitte iss mehr Süßes. Das aber jetzt nur vorweg zum Zucker sparen, das kann man schon. Also das, was ich selber zugebe, das habe ich im Blick, also da kann ich drauf verzichten. Es gibt natürlich auch Zuckerersatzstoffe, da finde ich bei manchen, also es ist ja so, ganz ohne Zucker zu backen, ist schwierig, weil der ja auch eine Masse ins Gebäck gibt oder der bräunt oder der gibt dem Gebäck eine Struktur. Also ich werde Weihnachtskekse, also bei allen Rezepten kann ich ungefähr 30% des Zuckers reduzieren, ohne dass mir alles auseinanderfällt. Das kann man machen, man hat dann weniger Gebäck da, aber man kann natürlich auch in gewissem Maße einen Zuckeraustauschstoff nehmen. Das ist, also ich finde, Maltit ist ganz gut. Im Moment ist Birkenzucker, Xylit ist Mode. Da sollte man immer nur so ein bisschen ersetzen, da kann man mit spielen. Das macht die Industrie, die Lebensmittelindustrie zum Teil ganz gut. Also da kann man überall an diesen Dingen kann man drehen. Aber ich glaube eben, ja, kleinere Stück Kuchen, also es gibt ja manchmal auch so kleine Gebäckteile, aber oft stellt sich raus, dass es einfacher ist, ganz dann auf den Kuchen zu verzichten und lieber mal dann am Wochenende von mir aus eine Mahlzeit ausfallen zu lassen und dann einen Kuchen zu essen, als jetzt immer nur zu drehen und ein bisschen niedriger zu machen. Was übrigens auch ein ganz guter Tipp ist, wenn man jetzt Waffeln backt oder wirklich einen Kuchen hat, den man mit ganz wenig Zucker und vielleicht ein bisschen mehr Obst gemacht hat, dann kann man den ganz dünn mit Puderzucker bestäuben. Das bringt in der Regel mehr Süßgeschmack. Ich komme damit weniger Zucker im Gebäck aus und trotzdem schmeckt es mir noch süß, weil der Puderzucker eben sich anders auf unserer Zunge darstellt.
Andreas Balfa, wie ist es mit der Schalte zum Gehirn?
Also die Schalte zum Gehirn läuft keineswegs über Darmbakterien. Die sehen Zucker übrigens selten, weil die Darmbakterien sind vor allem im Dickdarm. Der obere Dünndarm ist ja mehr oder weniger steril, sodass deren Signale da eine kleinere Rolle spielen, obwohl das Mikrobiom heutzutage ein großes Thema ist. Aber wir haben auf der Zunge die Papillen, die Geschmackspapillen, und die haben direkte Verdrahtung zum Gehirn. Und wenn man zum Beispiel Mäuse nimmt und denen süß oder anderes anbietet, dann trinken die zunächst mal das Süße. Dann kann man aber so Experimente machen, wo man die Nahrung im Darm wieder ausleitet und andere Nahrung reinnimmt. Und dann verlieren die Mäuse, die gehen nur einmal oder zweimal zum Süßen, anschließend gehen sie dahin, wo Energie ist. Also unser Gehirn nimmt wahr, ob wir Energie aufnehmen. Und das wird dann wiederum mit den Geschmacksqualitäten verknüpft. Man kann die Mäuse also konditionieren auf Grapefruitsaft, wenn sie wollen, wenn das verbunden wird mit Energie. Und wir funktionieren, sagen wir, über die Papillen, das ist das, was wir direkt wahrnehmen. Wir essen selten selbst Süßstoff ohne Energie. Wir essen dann irgendwas anderes dazu, sodass wir diese Bedingungen, die bei den Mäusen da geschaffen wurden, nicht haben. Aber bei uns ist das wahrscheinlich ähnlich. Und der Zucker ist schon, man kann sich darüber streiten, ob das eine Sucht ist, Süßes in größeren Mengen zu trinken, also, oder zu essen, zu sich zu nehmen. Es ist sicherlich eine Konditionierung, also eine Gewohnheit, was Sie angesprochen haben, von der man wegkommen kann, indem man einfach weniger davon isst und sorgfältiger schmeckt, sich Zeit nimmt, die Nahrung auch wahrzunehmen. Und ansonsten ist es mehr, ich denke, eine Konditionierung. Ich glaube, wir verstehen nicht gut Leute, die sagen, sie sind zuckersüchtig. Die mögen da schon andere Präferenzen haben und man lernt es auch im Moment.
Und jetzt darf ich unserem Hörer Herrn Schramm in Hamburg ein fröhliches Moin Moin zurufen. Hallo,
Herr Schramm? Hallo, ja. Hallo.
Herr Schramm, jetzt war es ein bisschen laut, jetzt sind Sie dran.
Ja, ich bin dran. Ich möchte morgens nicht auf meinen Joghurt verzichten. Und wenn ich den Fertigjoghurt nehme, da habe ich ja wieder Zucker drin. Und so mische ich mir meinen Joghurt selbst. Ich nehme 1 Liter Milch und 1 Becher Joghurt. Und das wird dann zusammengemischt und in 6 oder 8 Gläser getan. Und dann habe ich für 8 Tage meinen frischen Joghurt jeden Tag.
Ja, Dagmar von Kramm, ist das ein perfektes Rezept?
Super Idee. Wenn Sie dann hinterher nicht Zucker reinschmeißen, ist es wunderbar. Das ist einfach Naturjoghurt, den Sie machen. Den könnten Sie auch kaufen. Aber es gab auch mal so eine Zeit, wo es diese ganzen Joghurtmacher gab, Joghurtmaschinen. Finde ich eine gute Idee, weil das ist so eine Form von Selbstbestimmtheit. Denn zum Beispiel die Milch stehen lassen und stöckeln lassen, wie das in meiner Kindheit noch ging, das geht heute gar nicht mehr. Die würde bitter werden.
Warum?
Ja, weil wir einfach wahnsinnig hygienisch arbeiten und wir ja diese Milch dann so ist, dass sie nicht mehr ihre normalen Milchsäurekeime hat, die sie wahrscheinlich früher noch hatte, als die Lotte die Milch vorbeibrachte. Und das wird heute nicht mehr so passieren. Und deswegen die Milch zu impfen mit einem Joghurt, den man mag, der hat ja auch dann Substanzen, die, das schmeckt mir, Joghurt sind ja unterschiedlich, das ist eine gute Möglichkeit. Aber das löst trotzdem nicht das Problem der Süße. Denn da muss ich dann gucken, also wie ich das vielleicht dann hinkriege, dass ich vielleicht nicht so saure Obstsorten benutze. Wenn ich Himbeeren benutze, die sind sehr sauer. Wenn ich Banane benutze, das ist sehr süß. Birne hat wenig Säure. Wenn ich jetzt so einen mürben Apfel, der kann auch mild sein, dann brauche ich halt nicht mehr so viel zusätzliche Süße. Dann komme ich auch so hin.
Herr Schramm, tun Sie denn irgendwas zum Süßen rein oder schmeckt Ihnen der so, wenn er nicht gesüßt ist?
Nach Lust und Laune. Wenn ich Lust habe, dann kann ich mir da eine Erdbeermarmelade reintun und mischen, also den kleinen Becher. Und dann habe ich natürlich auch wieder den Geschmack von Erdbeeren, aber eben mit Zucker. Ja. Ich muss nicht bewusst.
Da ist dann wieder Zucker dabei.
Ja, also ich muss nicht zuckerfrei leben. Das brauche ich nicht. Ich bin kein Diabetiker. Aber vom Geschmack her habe ich mich so daran gewöhnt, ich muss nicht unbedingt Zucker haben, ne?
Okay, ganz herzlichen Dank. Und jetzt begrüßen wir Klaus Schmidt in Gießen. Guten Morgen, Herr Schmidt.
Ja, schönen guten Morgen. Hallo. Ich hätte eine Frage zum Unterschied von raffiniertem Zucker und braunem Candiszucker. Und zwar deswegen, brauner Candiszucker vertrage ich eigentlich sehr gut. Der wirkt locker und inspirierend, wohingegen eben jetzt dieser raffinierte Zucker eben jetzt so drückend und belastend wirkt. Gibt es da tatsächlich eben jetzt vom Inhaltsstoff da Unterschiede?
Also, Frau von Kamm.
Ja, also der Candiszucker, der ist einfach Industriezucker, Haushaltszucker, der karamellisiert wurde, also mit Karamell versetzt wurde. Also Zucker, wenn man den erhitzt, wird er ja braun, entwickelt diesen Karamellgeschmack. Also Candis ist ein raffinierter Zucker. Der ist gar nicht anders zusammengesetzt. Anders wäre es jetzt, wenn man einen Rohzucker nimmt oder Rohrzucker. Und da gibt es unterschiedliche Abstufungen. Der hat zum Teil dann noch Mineralstoffe, die enthalten sind, weil dieser Zucker noch nicht so gereinigt wurde. Es gibt also auch einen Vollrohrzucker. Da ist wirklich das gepresste Zuckerrohr wird getrocknet. Das schmeckt dann auch sehr karamellig, nicht mehr so süß. Aber letzten Endes in der Masse macht es nicht so viel. Es hat bloß zwei Vorteile. Erstens, es ist teurer. Man verwendet es mehr als Gewürz. Und das hat mir jetzt gefallen an dem Beitrag. Ich glaube, dass Sie es besser vertragen, Herr Schmidt, weil es schmeckt Ihnen besser. Und ich finde, wenn man schon mal so weit ist, dass man Süße differenziert und sagt, ja, es gibt diesen Zucker, es gibt Muscovado-Zucker, es gibt Kokosblütenzucker, es gibt Demerara-Zucker, es gibt ja ganz viele Zuckerarten. Und dann nehme ich das auf einmal als Gewürz wahr und nicht mehr als Masseninhaltsstoff, als Sättigungsbeilage sozusagen. Das finde ich schon einen großen Vorteil.
Und jetzt zitiere ich mal von Facebook, Megan Hoffmann schreibt, ich habe mehr Angst vor Zuckerersatzstoffen, welche uns die Industrie versteckt in Fertigprodukte mischt, nachdem Zucker darin reduziert wurde. Daraus wird ein Chemikaliengemisch, von dem niemand die Langzeitfolgen kennt. Wie weit, Andreas Pfeiffer, die Frage an den Ernährungsmediziner, kennen wir die Langzeitfolgen?
Also die Zuckerersatzstoffe, da gibt es eine lange Liste, die Süßstoffe, da sind so etwa 10 zugelassen in der EU. Stevia ist zum Beispiel natürlicher, die sind so etwa zwischen einige Male bis mehr tausendfach stärker wirksam am Süßrezeptor. Wir haben so einen Süßrezeptor in der Geschmackspapille, aber auch im Darm. Die sind zum Teil sehr gut untersucht. Sucralose oder sowas ist gut untersucht. Die haben, wenn man die in normalen Mengen isst, die Süßstoffe, keine negativen Wirkungen. Wenn man die Zuckeralkohole nimmt, also Sorbit oder sowas, die hemmen den Fructosetransporter. Leute mit einer Fructoseintoleranz kriegen da Schwierigkeiten. Der Stoffwechsel ist bei diesen Süßstoffen relativ gut untersucht, muss man sagen. Bei den Zuckeraustauschstoffen weniger gut. Also, aber ich glaube, die Angst vor diesen Süßstoffen ist weit übertrieben.
Und jetzt zitiere ich nochmal aus Facebook und dann kommen gleich die Nachrichten. Jens Flämig schreibt, und das ist das passende Schlusswort für unsere erste Stunde zum Thema gefährlich süß. Wie kommen wir weg vom Zucker? Ich war vor Jahren auch erschrocken, als ich feststellte, dass mein Fleischsalat mehr Zucker enthielt als mein Pudding. Selbst die Dose Fisch ist eine Süßspeise geworden. Und an gespräch@deutschlandfunkkultur.de hat Christopher Delp geschrieben, es gibt eindeutige Bestrebungen der Nahrungsmittelindustrie, die Thematik der Gefahr von zu viel Zucker zu verharmlosen. Da niemand am Nichtkonsumieren verdient, ist die eine Aufgabe der staatlichen Aufklärungspflicht und auch der Gesundheitsfürsorge und Vorsorge. Es gibt bereits Länder, in denen eine Zuckersteuer gut wirksam eingeführt worden ist. Dagmar von Kramm, was meinst Sie dazu?
Ja, ich bin schon lange ein erklärter Fan der Zuckersteuer und habe da auch schon sicher für Ärger gesorgt. Also in Deutschland ist so eine Steuer tabu und es wird immer so gesagt, ja, der Verbraucher wird bevormundet. Aber tatsächlich sieht man, dass jetzt schon diese Zuckersteuer auf Süßgetränke, die es in Großbritannien gibt oder auch in den USA, dass die großen Konzerne dazu bringt, ihre Rezepturen zu ändern. Das können die nämlich. Und es wird immer argumentiert mit der Mündigkeit des Verbrauchers. Das finde ich richtig und auch respektabel. Aber bei uns hat ja zum Beispiel die Steuer auf Alkopops gezeigt, dass das durchaus Wirkung entfaltet hat, wenn es teurer wurde. Und ich denke, wir haben Jahrzehnte versucht, Aufklärung zu machen. Verbraucheraufklärung, es steht auf den Packungen, wobei eben, wie wir eben schon gemerkt haben, nicht so klar, was ist jetzt zugesetzter Zucker, was ist natürlich enthaltener Zucker. Und ich denke, wir sollten das durchaus mal probieren, es auf einem anderen Weg zu versuchen, um Verbrauchern ein gesundheitsförderndes Verhalten leichter zu machen. Ich fände natürlich schön, ich weiß, dass das irgendwie haushalterisch nicht geht. Ich fände es toll, wenn das, was dadurch eingenommen wird an Steuern, tatsächlich auch dann in die Verbraucherbildung einfließt oder in die Schulspeisung oder Kitaspeisung. Das fände ich einfach grandios, weil man da einfach schon auch, also gerade jetzt in der Schul- oder Kitaspeisung, da lernen ja Kinder auch schmecken und kommen vielleicht auf andere Geschmäcker, als sie von zu Hause her kennen. Das fände ich einen guten Weg. Aber kurz und gut, ich fände das einen gehbaren Weg und ich kann verstehen, warum die Lebensmittelindustrie sich dagegen wehrt. Aber ich glaube, wer kann denn die Interessen des Verbrauchers vertreten, wenn nicht die Politik? Weil sonst gibt es da kein Gegengewicht.
Jetzt haben Sie Alkopop angesprochen. Jetzt würde mich mal interessieren, wo findet sich denn der meiste Zucker in Alkoholika?
In so Mixgetränken. Also Alkohol hat ja selber schon viel Kalorien. Wenn wir über Kalorien reden, ja, da sind die meisten Kalorien in Schnaps, also in hochprozentigen. Das trinkt man natürlich auch nicht in dem Maße. Bier hat natürlich noch Begleitstoff, aber ich finde diese Mixgetränke, die jetzt so Mode sind, also nicht nur die Drinks, wo man Zucker zerstößt und dann mit hochprozentigem auffüllt, sondern auch die Longdrinks, also Gin Tonic natürlich. Und Campari Orange hat natürlich mehr Zucker als Campari Soda, das ist klar. Liköre haben viel Zucker, das sind alles Punkte, aber ich denke, da ist wahrscheinlich der Alkoholgehalt kritischer, auch von den Kalorien her gesehen, als der Zuckergehalt.
Andreas Balfour, eine Frage an Sie, ebenfalls per E-Mail von Andrea Feistel. Könnten Sie bitte auch etwas zu Zucker und Krebs sagen? Wie ist hier die aktuelle Studienlage?
Da müssen wir wahrscheinlich eher Herrn Pfeiffer fragen.
Ja, ja, hatte ich ja gesagt. Ja. Ja. Ja, ja. Also Zucker löst nicht direkt Krebs aus. Adipositas, also dick sein, Übergewicht, ist vor allen Dingen, wenn man richtig dick ist, mit einem 3- bis 4-fach höheren Krebsrisiko verbunden. Es geht also mehr über die Adipositas. Der Zucker selbst ist es nicht. Diabetes selbst ist mit bestimmten Krebsformen etwas stärker assoziiert, aber das spielt auch nicht so eine große Rolle.
Aber es gibt doch jetzt wirklich Bücher, die sagen Zuckerdiät. Also wenn du Krebs hast, dann solltest du auf Zucker verzichten. Dann geht der Krebs besser zurück, weil die Krebszellen ernähren sich von Zucker. Was würden Sie dazu sagen?
Also das ist der sogenannte Warburg-Zyklus. Das wurde schon vor langem entdeckt. Das Problem ist, unser Stoffwechsel braucht Zucker so in der Größenordnung von 60 bis 80 Milligramm pro Deziliter. Und für die Krebszellen reicht es bei weitem. Dieser Zuckertransport, der da benutzt wird, funktioniert bei ungefähr so 10 bis 15 Milligramm Zucker. Ja, und ja, wir haben so 70, 80 im Blut. Es gibt ja in Freiburg eine ganze Klinik, die das macht. Es hat manchmal gewisse Effekte, im Allgemeinen aber nicht. Und bei Krebs ist es ja so, dass man meistens stirbt durch Verhungern. Ja, zum Schluss, weil man auch eine Inappetenz kriegt. Man isst einfach nichts mehr, was vielleicht ein natürlicher Mechanismus ist. Aber also ich halte davon im Allgemeinen für sehr, also nichts. Und ich glaube, dass es die Leute auf falschen Zug setzt. Da werden auch sehr teure Spezialprodukte verkauft, die ich nicht für gerechtfertigt sehe.
Aber mit Zucker meinen Sie eben auch Kohlenhydrate, also auch das Vollkornbrot oder
also es,
Gemüse. Also es, Zucker gesagt, ist ja nicht nur Industriezucker, wenn jetzt, sondern klar, alles was.
Nee, ich weiß. Die machen also eine Very Low Carb Diet. Ja. Das kann man machen. Wir brauchen, wie gesagt, keine Kohlenhydrate. Das senkt aber nicht den Zuckerspiegel im Blut ab und die Krebszellen ernähren sich ja von dem Zucker, der zirkuliert, in einem Bereich, wo die Krebszellen etwa keinen Zugriff mehr drauf hätten.
Und jetzt begrüßen wir Sabine Hahn in Stuttgart. Guten Morgen, Frau Hahn.
Ein Teilnehmer hat das Gespräch vorübergehend verlassen.
Vorübergehend verlassen, dann dürfen wir jetzt zu Ralf Buchmann nach Leipzig. Guten Morgen, Herr Buchmann.
Guten Morgen. Ich habe eine Frage zum Kantinenessen. Welche Produkte, welche Mahlzeiten man meiden sollte? Also ich sage mal, die Kartoffel, die wird wahrscheinlich nicht das Problem sein, wahrscheinlich eher der Erbseneintopf. Und das Zweite ist, ich habe ein normales Gewicht, denke ich, und denke, dass ich zu viel Zucker zu mir nehme. Welchen Schaden kann ich bekommen oder wo kann ich Schäden bekommen, wenn ich zu viel Zucker zu mir nehme?
Also für einen Gesunden ist Zucker im Allgemeinen ein kleineres Problem. Es ist allerdings so, dass der Zucker aus zwei Molekülen besteht. Das ist auf der einen Seite die Glucose und auf der anderen Seite der Fruchtzucker, die Fructose. Das ist ja so ein Doppelmolekül. Das wird ganz schnell im Darm gespalten und die zwei haben verschiedene Wirkungen. Der Zucker selbst, die Glucose, steuert ein Darmhormon. Das ist das zuckerinduzierte, insulinfreisetzende Peptid, so heißt es, GIP. Und das ist eins, was gleichzeitig dafür sorgt, dass Insulin ausgeschüttet wird, aber auch, dass wir schön fett werden und dass wir eine Fettleber kriegen. Also zu viel Zucker kann auch übrigens bei schlanken Menschen durchaus eine Fettleber machen. Spielt die Genetik auch noch eine Rolle. Und der andere sozusagen Hit oder für die Gesundheit Schlag kommt durch die Fructose. Die Fructose können wir nicht im Darm verarbeiten, die muss von der Leber aufgenommen werden. Die wird von der Leber auch praktisch komplett extrahiert bei dem ersten Gang durch die Leber. Vom Darm kommt das Blut immer durch die Leber erstmal. Und in der Leber löst es im Grunde eine gewisse Stressreaktion aus, vor allem wenn man zu viel davon hat. Die Leber kann daraus entweder Fett machen oder Zucker produzieren, wieder freisetzen, also das Umwandeln in Glukose. Oder es macht Harnsäure. Harnsäure ist was Schlechtes im Stoffwechsel und stört auch den Stoffwechsel an sich. Also von daher ist zu viel Zucker ungünstig für den Stoffwechsel. Sie riskieren damit eine Fettleber und letztlich auch eine Insulinresistenz, die auch für einen Gesunden ungünstig ist und das Risiko für verschiedene Erkrankungen erhöht. Nicht nur für Diabetes.
Dagmar von Gramm, was würden Sie zum Thema Kantine raten?
Also gegen den Eintopf habe ich gar nicht so viel, weil der enthält sehr viel Wasser. Flüssigkeit und das hat oft nicht so eine hohe Energiedichte und macht auch ganz schön satt. Ich würde erstmal so Soßen meiden, so wo man nicht auf den ersten Blick erkennt, was es ist. Also Gemüse ist sicher toll, Kartoffeln sind prima, auch Getreide, Nudeln, wäre toll, wenn sie auch mal aus Vollkorn wären. Dann würde ich grundsätzlich das Salatdressing, das würde ich mir selber mischen, wie in Italien aus Öl und am besten aus Rapsöl, damit wir mehr Omega-3-Fettsäuren kriegen. Und Essig.
Olivenöl nicht?
Olivenöl ist schon auch toll, auch im Salat, aber dann würde ich es vielleicht mischen, weil Olivenöl hat sehr viel einfach gesättigte, ungesättigte Fettsäuren, hat auch positive Begleitstoffe, aber diese Omega-3-Fettsäuren, die sind halt in Rapsöl in sehr viel höherem Maße enthalten. Noch mehr in Leinöl, das wäre ja noch besser, aber das kriegt man in der Kantine natürlich nicht. Ansonsten kann ich warnen vor alle möglichen Formen von Desserts, alles was da cremig ist, Pudding ist alles, es ist im Grunde Zucker und Stärke pur mit ein paar Aromastoffen, darauf kann man echt verzichten, da sollte man lieber sich einen Apfel mitnehmen oder eine Orange oder was gerade das Obst der Saison ist. Und Süßgetränke, in der Kantine Wasser trinken.
Herr Buchmann, hat Ihnen das geholfen für Ihre Kantine?
Ja, das hat auf jeden Fall geholfen, recht vielen Dank.
Danke Ihnen, tschüss. Tschüss. Und Jan Meinecke aus Hamburg begrüße ich nun. Guten Morgen.
Guten Morgen. Meine Frage ist, informieren Sie auch Lebensmittelproduzenten? Sie haben so eine tolle Information im Radio für die Verbraucher gebracht und bringen das immer noch. Aber wie wird die Industrie informiert? Die scheinen es nicht zu merken, dass jedes zweite Kind Übergrößen hat. Mhm. Ja.
Danke, Frau Meinecke. Dagmar von Kramm, wie sind Ihre Erfahrungen mit der Industrie?
Ja, die Industrie weiß das schon ganz gut, aber ich meine, die leben nicht davon, dass die Kinder dünner werden, sondern die leben davon, dass sie die Süßigkeiten verkaufen. Und das ist ein Punkt, den ich auch kritisch sehe. Also ich wäre auch zum Beispiel nicht nur für die Zuckersteuer, sondern auch für ein Verbot Werbung für Kinderlebensmittel, weil das sind fast nur Süßigkeiten. Und es gibt immer Reden von freiwilligem Werbeverbot, das passiert aber nicht, weil klar haben die auch ihre Sachzwänge, die sollen die Dinge möglichst günstig einkaufen und möglichst teuer verkaufen und gut vermarkten. Natürlich halten die sich an die Gesetze, die versuchen auch das Bestmögliche zu machen, aber die Interessenlage ist einfach anders, das muss man sehen.
Ja, also ich würde dem völlig zustimmen. Da ist ja im Moment ein runder Tisch von der Frau Klöckner und die Politik ist da schon gefragt.
Ja, Ministerin.
Da geht es um die Zuckersteuer und die Ministerin sagt, dass Zucker nicht das Problem lösen wird, wenn man jetzt also den Zucker reduziert, so wie in England und in vielen Städten in Amerika oder Staaten auch, wo durchaus gezeigt ist, dass es erfolgreich ist. In England beispielsweise wurde der Zuckergehalt in den Limonaden, inklusive Fanta und sowas, so Coca-Cola hergestellt wird, in etwa halbiert, aber stattdessen Süßstoff zugesetzt. Da sind viele Leute hier wieder dagegen. Aber diese Verhältnisprävention, dass man einfach, so wie bei Zigaretten, das teurer macht oder dort musste die Industrie entweder mehr bezahlen oder sie konnte den Zucker reduzieren. Es gab also eine Steuer für den Zucker. Das wäre durchaus hier auch erfolgreich. Es würde nicht das Problem lösen, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und es setzt das Signal, deshalb denke ich, ist auch diese WHO-Forderung nach sehr wenig Zucker richtig, dass Zucker nichts Gutes ist. Ja, und ja. Ich glaube, das sollte man so machen.
Ja, und ich glaube auch, es erreicht dann vor allen Dingen die Verbraucher, die vielleicht nicht so fit sind, sich die ganzen kleingedruckten Informationen durchzulesen und die jetzt schon so viel Wissen haben wie unsere Hörer, die jetzt hier angerufen haben. Das muss man auch sehen. Und die würden von so einer staatlichen Maßnahme schon profitieren.
Dagmar von Kramm, jetzt mal so eine ganz fantastische Frage. Wenn Sie Bundesgesundheitsministerin wären, was würden Sie sofort machen?
Ich würde die Zuckersteuer tatsächlich einführen. Ich würde auch bestimmen, dass dieses Geld wiederum in die Aufklärung fließen würde. Ich würde vor allen Dingen das Essen in Kita und Schule, wenn nicht sogar ganz frei machen, dann doch sicherlich sehr günstig machen. Und ich würde die Verpflegungsstandards, die die DGE für diese Gemeinschaftsverpflegung rausgebracht hat, verpflichtend machen.
Also vielleicht dazu noch ein...
Übrigens auch für Seniorenheime und Krankenhäuser gibt es und Kantinen gibt es wunderbare Standards, die auch machbar, umsetzbar sind. Die sind aber natürlich freiwillig und damit ein zahnloser Tiger. Solange man noch nach einem Kita-Platz sucht, kann man nicht sagen, ich gehe nur in die Kita, wo diese Standards angeboten werden.
Ja. Also ich würde dem ganz zustimmen, wobei ich würde noch eins dazusetzen. Die Zuckersteuer auf der einen Seite führt tatsächlich zu weniger Konsum von Getränken, die dann teurer sind, weil sie mehr Zucker haben. Da gibt es Studien in den Ländern, die eine Zuckersteuer eingeführt haben. Und in vielen Städten in Amerika beispielsweise wurde dann die Zuckersteuer verwendet, um günstige Produkte, um gesunde Produkte, wie zum Beispiel Obst, billiger zu machen. Und das halte ich auch für eine sehr sinnvolle Maßnahme. Denn da ist auch wiederum wissenschaftlich in diesen Städten untersucht worden, welche Folgen hat es. Es wirkt ein bisschen schwächer als die höhere Preis mit der Zuckersteuer, dass man weniger Zucker konsumiert. Aber es fördert auch den Verbrauch von gesunden Produkten.
Ja, finde ich absolut.
Monika Slapita aus der Nähe von Starnberg begrüßen wir nun. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ich habe eine Frage, und zwar habe ich vor einer Woche zufällig von Bekannten einer Bekannten Wasserkefir angeboten bekommen. Das ist so ein Organismus, das sind so kleine Kügelchen, ungefähr 1 Millimeter im Durchmesser, ganz viele, und man setzt die an mit Wasser und Zucker, und zwar ziemlich viel Zucker, 5 Löffel Zucker auf 1 Liter Wasser, und dann kommt noch ein bisschen Zitrone dazu und Trockenfrüchte. Wir von dort nehmen sich diese Pilzchen oder was auch immer das ist, Nitrate, die sie brauchen. Und dann lässt man das einen Tag, 2 Tage, 3 Tage gären. Und je nachdem, wie früh man das dann sozusagen abgießt, also es ergibt ein Getränk, das wird als gesund bezeichnet, und je nachdem, wie lange man das gären lässt, ist mehr oder weniger Zucker noch drin. Also am Anfang noch relativ viel Zucker und dann später weniger. Und jetzt würde mich interessieren, wenn man es lange liegen lässt, sodass fast kein Zucker mehr drin ist, was ich natürlich tendenziell machen würde, was hat man dann? Ist es dann gesünder, oder ist das Ganze eigentlich nach wie vor irgendwie von diesem Zucker so weit beeinflusst, dass man es besser lassen sollte und es nicht trinken sollte?
Dagmar von Kramm?
Ja, also ich meine, das ist ja im Grunde dann so eine Art Brottrunk. Ich finde das ganz witzig, aber ehrlich gesagt, Wasser ist immer am gesündesten. Wenn man das gerne trinkt, dann würde ich sagen, wie mit Obstessig, einfach einen Spritzer in mein Glas Wasser, und es schmeckt vielleicht spannender und anregender und witziger. Aber dass es jetzt so besonders gesund ist, würde ich davon nicht erwarten.
Wissen Sie, was da rauskommt, wenn man den Zucker fermentiert mit diesen Kefirbakterien?
Das kann ich jetzt nicht genau sagen, was am Ende rauskommt, weil das liegt ja auch an den verschiedenen Bakterien. Und dann gibt es vielleicht auch noch eine Verunreinigung, während es steht. Aber der Mensch hält viel aus, und eigentlich mag ich diese hausgemachten Fermentationen. Das ist ja auch gerade Mode. Also klar geht es dann ins Säuerliche, also es entwickelt sich Säuren, die dann auch wieder haltbar machen. Das ist bestimmt nicht, also ich finde das eigentlich ganz nett, aber dass man das dann so glasweise trinkt, das glaube ich wiederum würde ich auch nicht machen, weil da sicher eben auch noch Kalorien drin sind, und wie gesagt, kalorienreiche Getränke sind nicht so richtig toll.
Stefan Röser aus Osnabrück, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Meine Frage an Sie ist, das Gehirn, geht es um das Gehirn. Die Frage ist die, das Gehirn besteht also zum großen Teil aus Fett. Da ist die Frage, wie wirkt sich Zucker auf diesen Fettstoffwechsel im Gehirn oder auf die Arbeit mit Fetten im Gehirn aus?
Also der Zucker ändert jetzt nichts an dem Fettgehalt vom Gehirn. Der Fettgehalt vom Gehirn besteht ja, das sind diese Myelinscheiden von den Nerven, die im Grunde die Isolierung machen und ansonsten auch die Zellmembranen, die aus Fett bestehen. Die dagegen haben Fette im Gehirn tatsächlich eine direkte Wirkung. Da arbeiten Wissenschaftler bei uns im Deutschen Institut für Ernährungsforschung dran. Fette steuern den Stoffwechsel eher ungünstig im Gehirn, und zwar ganz bestimmte Fettsäuren. Also es hat da eine direkte Funktion, aber die Fette ändern oder Zucker ändert nichts an der Fettsynthese, an der Produktion von im Grunde den Nervenmembranen und Myelinscheiden, der Isolierung im Gehirn.
Herr Röser, hat Ihnen das weitergeholfen?
Ja, mir geht es ja hauptsächlich darum, wie diese Zusammensetzung dieser Fettteile im Gehirn, wie die sozusagen sich verändert, wenn man halt eben entsprechend Zucker zu sich nimmt. Wenn Sie da jetzt von Synthese sprechen, das ist also ein bisschen schwer verständlich, meine ich. Also ich weiß, kann es natürlich nicht so beurteilen.
Ja, okay, also was Sie da sagen, ist ein da muss man so ein bisschen wissen, wie ist so ein Fett aufgebaut. Das sind die in den Zellmembranen, das sind sogenannte Triglyceride, da ist so ein 3-Kohlenstoffatomen-Rückseite und da hängen die Fettketten dran, 3 Stück jeweils. Die können ganz verschiedene sein und dann gibt es noch viele Ceramide und eine ganze Menge von anderen Fettsorten, die im Gehirn produziert werden von den Zellen und die Zelle braucht, damit ihre Membranen und die Leitfähigkeit und die Stoffwechselprozesse funktionieren. Das wird gesteuert überwiegend von der Zelle, aber die Zusammensetzung von diesen Fettketten an dem Glycerin, diese Triglyceride, die sind auch abhängig von der Zufuhr. Das ist dann aber überwiegend die Fette selbst. Der Körper produziert zunächst eine Fettsäure, die heißt Palmitat und die wird dann desaturiert. Also der macht im Grunde...
Desaturiert?
Das heißt, das wird in Palmitoleat umgewandelt, da wird eine Doppelbindung reingefügt, weil das Palmitat, diese C16er gesättigte Fettsäure, ist das ungesündeste, was es gibt, so ziemlich. Wenn man irgendwie Schaden machen will in Zellkulturen, nimmt man die immer. Aber der Körper entgiftet die gleich, indem man eine Doppelbindung reinmacht.
Entgiftet.
Und dann wird das verlängert und dann werden etwas längerkettige Fettsäuren draus gemacht und die werden in den Zellen verwendet. Also das heißt, da produziert die Zelle biochemisch praktisch die Lipide, die es braucht. Und dafür kann es Kohlenhydrate nehmen und etwas umständlicher auch Proteine. Oder es benutzt einfach die Fette, die reinkommen, so wie sie kommen. Und da beeinflusst man dann tatsächlich auch die Zusammensetzung.
Und jetzt hören wir Ines Schönfelder aus Berlin. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Bukatzky. Und guten Morgen in die Runde. Sie haben mehrfach betont, dass die Aufgabe der gesunden Ernährung von Kindern auch mit in den Kitas liegt. Klar, die meisten Kinder kriegen wir ja dort. Die kriegen allerdings eigentlich durchgängig relativ gutes Essen geliefert. Da ist immer Gemüse dabei, da ist sehr oft frischer Salat dabei. Da sind meistens die Kartoffeln separat von der Soße angeliefert oder die Nudeln. Die Nudeln sind sehr häufig Vollkorn, genauso wie auch Reis. Kann ich im Großen und Ganzen eigentlich nicht meckern. Aber das Berliner Bildungsprogramm untersagt den Erziehern, den Kindern bestimmte Lebensmittel nahezubringen. Das heißt, die Kinder dürfen grundsätzlich selbst wählen, und zwar ab dem Eintritt in die Kita. Es gibt keine Altersgrenze nach unten. Und das bedeutet am Ende, die Kinder werfen den Salat, das Gemüse, das Fleisch, den Fisch in die Tonne. Da gehen zentnerweise in Berlin wunderbare Lebensmittel einfach in den Müll. Und dann machen sie ihre Snackdose auf und da holen sie sich die Kartoffelchips und die Erdnusswürmchen und die Bonbons und die gesüßten Joghurts von zu Hause raus und die essen sie dann stattdessen.
Und Sie haben keine Möglichkeiten, da irgendwie zu versuchen, drauf einzuwirken?
Das ist uns vom Berliner Bildungsprogramm untersagt.
Also, ich habe vor kurzem ein vegetarisches Kochbuch für die Kita geschrieben, für kleine Kitas. Mhm. Es stimmt, es gibt sehr unterschiedliche Versorgung, da gebe ich Ihnen recht, aber klar ist auch das Problem, dass gerade bei kleinen Kitas wäre es zum Beispiel auch toll, wenn die Erzieherin mit den Kindern auch mal einen Salat zubereiten würden oder einen Obstsalat machen würden. Und das ist nur mit 1000 Tricks zu machen. Also wenn man es über die pädagogische Schiene laufen lässt als Ernährungserziehung, dann wird es manchmal genehmigt, sonst ist es schwierig. Aber klar geht das, das ist genau dieses Tabu, was Eltern auch oft haben zu sagen, das Kind soll selbst entscheiden. Aber Kinder, selbst wir Erwachsenen, sind ja gegenüber den fertigen Produkten, da kann man sich nicht mehr auf die Stimme der Natur verlassen. Das ist einfach, die wird ausgetrickst. Und ich bin absolut Ihrer Meinung. Ich denke, es wäre wunderbar, wenn es so bestimmte Regeln gibt, dass man zusammen am Tisch sitzt. Es ist ja manchmal auch problematisch, dass die Erzieherinnen mitessen, denn das zählt das zählt dann nicht zu ihrer, das zählt dann nicht als Arbeitszeit, sondern als Freizeit. Also da gibt es Streit im Kleinen, was ich auch ganz bitter finde, weil ich finde, sowohl in der Schule als auch in der Kita sollten die Pädagogen mit den Kindern essen in einem Tischverband, wo man auch lernt, dass jeder mal probiert und wo das positiv besetzt ist.
Da laufen sie bei mir offene Türen ein. Nur wenn ich das als Erzieherin mache, bin ich trotz des Erziehermangels in Berlin meinen Job auf der Stelle los.
Ja.
Aber Frau von Gaal, das ist doch...
Man darf nicht vergessen, dass gerade bei den kleinen Kindern ja noch die Geschmackskomponente süß aus der Muttermilch und von der Natur her ganz stark ausgeprägt ist.
Klar.
Das heißt, sie greifen auch, wenn sie wählen dürfen, erstmal zum Süßen. Und wenn sie dann sagen, probier doch mal hier diesen leckeren frischen Salat. Wir haben zum Beispiel auch Rote-Bete-Salat oder grüne Salate, die ja auch von Natur aus eine süßliche Komponente haben, ohne dass da Zucker zugesetzt ist. Haben Sie keine Chance, kommen Sie nicht mit durch. Mhm. Und ich bin jetzt zurzeit in einer kleinen Kita mit rund 50 Kindern. Wenn von den 50 Kindern 5 den frischen Salat essen, dann freuen wir uns immer schon.
Ja. Aber Frau von Kramm, das klingt ja nun wirklich vollkommen absurd. Gibt es denn Bundesländer, die da intelligentere Regeln haben?
Also das ist überall schwer. Das hängt noch nicht mal am einzelnen Bundesland, sondern das ist zum Teil ja auch schon innerhalb der Kommunen unterschiedlich. Also in Freiburg, die Stadt Freiburg bezuschusst Essen, das finde ich zum Beispiel toll. Und es gibt eine verdeckte Förderung für Familien, die das sich eben nicht leisten können. Und es gibt auch da pädagogische Konzepte, die erfragt werden. Also wenn jemand sich an Caterer bewirbt, dann muss er gleichzeitig so und so viele Stunden dazusetzen, wo er zum Beispiel sagt, ja, wenn in der Schule an Projektwoche ist, Kartoffeln oder sowas, dann werde ich in meinem Speiseplan darauf Rücksicht nehmen und ich nehme Rücksicht auf das Schulfest oder auf AGs, die da laufen. Also da ist schon was möglich, aber das ist meistens, der Träger ist in der Regel die Kommune und das geht von den Kommunen aus. Und klar, Kinder ist immer tolles Image, aber bei Kindern ist immer kein Geld da und da wird auch viel gespart. Und dieser Streit zwischen Hygiene, das ist natürlich das Gesundheitsamt, und Pädagogik, die Erzieher, ja, da gibt es ein Kompetenzgerangel. Und klar möchte man Sicherheit, aber auf der anderen Seite denke ich, ist das andere genauso wichtig. Geschmacksbildung findet in der Kindheit statt und da könnte man viel, viel mehr machen. Da muss sich mehr bewegen, da muss auch mehr passieren.
Sagt die Ernährungswissenschaftlerin und Buchautorin Dagmar von Kramm. Heute gemeinsam unser Gast mit dem Ernährungsmediziner Andreas Pfeiffer zum Thema gefährlich süß. Wie kommen wir weg vom Zucker? Und Sigrid Kirsch-Kunze aus Berlin darf ich begrüßen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Kirsch-Kunze. Ich habe eine Frage zu Ersatzsachen zum Zucker, und zwar Agavendicksaft. Der hat ja eine viel höhere Süßkraft als Zucker. Und wäre das wirklich eine Alternative zum Zucker, weil man da halt so wenig benötigt, oder ist es Augenwischerei?
Also Agavendicksaft besteht vor allen Dingen aus Fruchtzucker und da hat Herr Pfeiffer ja schon dazu gesagt, also viel Fruchtzucker ist für unsere Leber nicht so toll. Auf der anderen Seite finde ich, es gibt ja noch viele Sirups, also Agavendicksaft ist wirklich sehr süß und hat wenig Eigengeschmack und wenn man mit ganz wenig auskommt, zum Beispiel in einem Joghurt, weil er ja flüssig ist und sich gut löst, finde ich das in Ordnung, weil es geht in so eine Tendenz, wo ich denke, alles, das Süße eben als Gewürz verstanden wird und ein Agavendicksaft oder das könnte eben auch ein Ahornsirup sein oder ein flüssiger Honig oder ein Demerara-Zucker, das ist dann eben eine teure, wirklich wertvolle Zutat und damit schmecke ich das ab und das finde ich okay. Aber jetzt zu denken, dass ich 1:1 Zucker durch Agavendicksaft ersetze, das bringt überhaupt nichts.
Ja gut, das geht sowieso nicht, weil das ja dann viel zu süß ist vom Geschmack her. Mhm. Aber ich mache immer so einen Spritzer, meinetwegen in selbstgemachte Salatsoßen rein oder damit man den Ausgleich hat zum sauren.
Ja, das stimmt, süß. Aber ich meine, da würde es echt, die könnten genauso gut eine Prise Zucker reintun. Also das macht den Kohl nicht fett.
Gut, dann vielen Dank.
Gerne.
Danke, tschüss.
Danke Ihnen.
Ja, also Agavendicksaft besteht tatsächlich, wie die meisten von diesen Produkten, hauptsächlich aus Fructose. Und Fructose ist ein bisschen süßer als Zucker. Das ist der Grund, warum das stärker süßt. Also der Rezeptor, da wirkt es einfach stärker. Das andere ist vielleicht noch bei Limonaden ist noch so ein Punkt. Also Limonaden spielen vor allen Dingen bei Kindern eine Rolle. Wenn die so einen Liter trinken, ist das pro Kilogramm Körpergewicht natürlich viel mehr, als wenn das so ein dreimal so schwerer Erwachsener trinkt. Und bei Kindern ist es auch so, dass es wirklich zum Dicksein beiträgt. Das kann man da gut nachweisen. Bei Erwachsenen hat man immer wieder Patienten, die so 2 Liter Limonade am Tag trinken und sich nicht bewusst sind dessen, dass da tatsächlich eine Menge einfach Energie drin ist und dass sie dadurch dick sind und die nehmen auch meistens ab, wenn sie den weglassen. Aber bei Kindern spielt es eindeutig eine größere Rolle und das ist auch, glaube ich, der Hauptzielbereich von so einer Zuckersteuer.
Ja.
Sigrid Engel aus Rödental in Frankfurt, an Franken, Entschuldigung, guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe eine Frage zur Hafermilch. Unser Engel bekommt jeden Tag Hafermilch zu trinken. Und ich habe auf den Verpackungen schon mal nachgeschaut, weil ich mit meiner Schwiegertochter mich darüber unterhalten habe, dass auch Zucker enthalten.
Ja, klar.
Oder wie ist Hafermilch? Gibt es Hafermilch auch ohne Zucker oder wie sieht es aus?
Nein, der Zucker ist schon im Hafer drin und Hafermilch enthält aber letzten Endes genauso viel Zucker wie Milch, aber eben weniger Eiweiß und weniger Fett. Dadurch wird der Zucker auch schneller aufgenommen. Also wir müssen mal sehen, wenn das Süße in Verbindung ist, wenn die Kohlenhydrate in Verbindung sind mit Fett oder Eiweiß, in einer festen Substanz oder auch in Flüssigkeiten, dann wird es nicht ganz so schnell verdaut. Und das ist eher positiv. Wenn ich jetzt also was Falsches sage, muss
positiver zu sehen.
Nee, nein, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich finde, dass Hafermilch schmeckt süßer als Milch. Das schmeckt süß. Richtig. Und es gewöhnt an einen Süßgeschmack. Und deswegen mögen Kinder das auch sehr gerne.
Aha.
Und ich finde, wird es als, benutzt Ihr Enkel oder Ihre Enkelin das als Erfrischungsgetränk oder statt Milch? Oder wie wird das,
Er bekommt es morgens und er bekommt es vielleicht auch mal unterm Tag und er bekommt es auch abends immer mal.
Ist es Stadtmilch oder trinkt er überhaupt keine Milch oder ist es einfach statt Limo?
Also fast Stadtmilch, ja.
Aber er ist nicht milchunverträglich. Er ist nicht milchunverträglich.
Nein, nein.
Also ehrlich gesagt.
Nein.
Also ehrlich gesagt könnte er.
Er soll auch. Er ist jetzt 3,5 und er isst auch gern süß, er isst gern Kuchen, er isst gern Eis und so weiter und Bonbons. Und meine Schwiegertochter möchte ihn vom Süßen etwas wegbringen.
Ja, das finde ich eine gute Idee. Aber ich denke, er könnte genauso gut morgens eben eine Milch trinken oder abends. Letzten Endes ist die Hafermilch, enthält in der Regel nicht so viel Kalzium. Es sei denn, sie ist angereichert. Und bei der Milch geht es vor allen Dingen um Kalzium. Aber insgesamt ist das jetzt nicht besonders gut oder besser, sondern es ist halt in meinen Augen ein bisschen künstlicher.
Okay.
Künstlicher.
Frau Engel.
Künstlicher. 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 Ja, klar.
Ja.
Frau Engel, herzlichen Dank und alles Gute für den Enkel. Tschüss.
Da sage ich auch danke. Dankeschön.
Tschüss. Tschüss. Und Bernd Setzer aus Berlin heißen wir nun in der Runde willkommen. Guten Morgen, Herr Setzer.
Ja, ich finde das eine ganz tolle und ja geradezu existenzielle Runde. Und deshalb wollte ich ganz gerne nachfragen, weil ich von einem Kollegen aus Persien als uralte Möglichkeit, den Zuckerhunger zu dämpfen, gehört hatte. Und dass halt eben dann wir nicht nur an Obst und Gemüse denken sollten, sondern auch an Gewürze. Mhm. Und es gibt in dieser alten Tradition in Persien die Dosis für Safran als Dämpfer für den Zuckerhunger von 150 Milligramm. Das ist ja nun wirklich sehr, sehr gering. Und deshalb die Frage, ist Safran tatsächlich ein Dämpfer des Zuckerhungers oder gibt es andere Gewürze, die das halt eben noch viel besser tun, dass man halt eben nicht nur Obst, Gemüse, sondern auch die Gewürze halt eben als wichtigen Bestandteil der Ernährung, um den Zuckerhunger zu dämpfen, dann einsetzen könnte?
Das finde ich eine super spannende Aspekt von Safran, das hatte ich noch nicht gehört. Ich habe mir auch gerade gedacht, das wird eine teure Angelegenheit, weil Safran sehr teuer ist, aber natürlich gibt es Gewürze, die diesen Süßhunger nicht nur dämpfen, sondern die ein Gericht oder ein Dessert süßlicher schmecken lassen. Und da ist ganz voran ist natürlich Vanille und dann gehört dazu Zimt. Aber Gewürze insgesamt machen einen volleren Geschmack. Und deswegen würde ich immer auch, wenn ich Zucker dämpfe, würde ich versuchen, bewusster und bunter und spannender zu würzen. Und da habe ich auch überhaupt nichts gegen Safran. Aber jeden Tag so eine Safrandosis, eben wie gesagt, das geht ins Geld.
Und Vanille und Zimt ist völlig okay.
Das ist, ja, das ist völlig okay. Zimt, da kann sich ja Herr Pfeiffer auch was zu sagen. Das war ja zwischendurch mal richtig Mode, das bei Diabetes zu empfehlen, aber in einer Dosierung, die ein bisschen erschreckend war. Und das würde ich auch nicht sagen, aber tatsächlich ist das als Geschmack. Aber Zimt hat tatsächlich auch noch eine gesundheitliche Wirkung. Aber als Geschmack komme ich mit weniger Zucker aus, wenn ich in, oder auch Orangenschale oder Zitronenschale frisch abgerieben. Das gibt einfach nochmal ein anderes Aroma, das diese Süße irgendwie anders empfinden lässt.
Ja, also die zum einen mehr Geschmack in der Tat senkt etwas die Menge, die man isst. Da gibt es eine ganze Menge Studien drüber. Das gilt auch für andere Gewürze. Viele Gewürze haben viele positive Eigenschaften. Safran ist letztlich eine kleine Dosis. Bei Zimt gibt es tatsächlich Studien, die sagen, dass es Diabetes reduziert und da gibt es Zimtpillen und sowas. Da sind die einzelnen Zimtsorten und die Bedingungen, ob es jetzt feuchter oder wärmer oder kälter war oder so, unter denen die aufgezogen wurden, unterschiedlich gehaltvoll. Aber da sind eine Menge Mikronährstoffe drin, also kleine Inhaltsstoffe, die bestimmte Stoffwechselprozesse steuern, so wie in anderen Gewürzen auch, wie Kurkumin und sowas. Und die haben durchaus positive Eigenschaften. Aber die Menge Zimt war, wie Sie richtig sagen, 8 Gramm in diesen Studien. Das ist dann schon ziemlich heftig.
Jetzt haben Sie wieder Diabetes angesprochen. Jetzt muss ich mal die ganz laienhafte Frage stellen. Macht Zucker Diabetes?
Ja, das wird oft so angenommen. Viele Patienten kommen und sagen, jetzt esse ich weniger Zucker und trotzdem habe ich einen Diabetes. Bei Erwachsenen ist tatsächlich der Zusammenhang zwischen Zuckeraufnahme und Diabetes sehr gering. Es hängt vor allen Dingen an Dicksein. Also das, wenn man etwa 4 Kilogramm zunimmt, verdoppelt man sein Diabetesrisiko. Also wer dick ist, hat ein 50-fach höheres Risiko als jemand, der dünn ist, wenn das richtig so 30 Kilo sind. Und darüber wirkt eigentlich der Zucker. Also es geht hauptsächlich über die Adipositas und nur zu einem kleineren Teil direkt über die Zuckerwirkung. Bei Kindern ist es allerdings anders. Da spielt der Zucker eine sehr viel größere Rolle.
Und Marion Gärtner aus Freiberg darf ich jetzt begrüßen. Guten Morgen.
Guten Morgen, da bin ich. Tolle Sendung, da möchte ich auch gern was sagen. Eine positive Erfahrung, ist das erwünscht?
Ja, aber ich bitte Sie, selbstverständlich, Sie haben hier Redefreiheit.
Ja, also ich war als junge Frau leicht übergewichtig, nicht allzu sehr, weil ich mich immer sehr bemüht habe, dagegen was zu tun, aber die Neigung ist schon gewaltig da. Und dann habe ich mich verdächtig gemacht in Richtung Diabetes. Erstens durch meine Anamnese, wie man sagt, also die Mutter und alle ihre Schwestern und der Großvater, schreckliche Diabetiker gewesen, also richtig hart. Und ich habe so schwergewichtige Babys in die Welt gesetzt, obwohl ich selbst also nicht so ein allzu stabiler Typ bin. Und das war für die Ärzte damals hier ein Zeichen dafür, dass ich vielleicht und so weiter gefährdet bin in diese Richtung. Und es wurde dann auch untersucht und ich wurde zu einer Kur geschickt. Die war aber nicht nur in Richtung Diabetesverhütung oder so, da ging es auch um Kreislaufprobleme. Das war ein wunderbares kleines Bad, Bergishübel, nicht allzu weit von Dresden. Das ist dann nach der Wende ganz schnell verschwunden, weiß nicht warum. Und dort hatte ich eine ganz großartige, aktive Kur, wo ich so viel gemacht habe und so viel gelernt habe. Das hat mir für den noch bevorstehenden Rest damals, also den größeren Rest des Lebens, ganz viel genutzt und auch für meine Familie. All diese ernährungswissenschaftlichen Sachen, die jetzt erst allgemein gut werden in der Bevölkerung, die hat man mir damals, 1974, im Wesentlichen schon dort beigebracht. Und mein herrlicher Arzt dort hat mir gesagt, wenn Sie jetzt schon leben wie ein Diabetiker, dann werden Sie sicherlich mal keiner werden. Und jetzt werde ich dieses Jahr 80 und ich bin auch noch keiner. Also, das Essen spielte natürlich eine große Rolle. Wir haben da gekocht und alles Mögliche gelernt. Und mir wurde gesagt, viel Bewegung möglichst im Freien. Und dafür bin ich zwar sowieso, aber dann habe ich es eben so richtig heftig betrieben, soweit das möglich war, berufstätig natürlich und mit mehreren Kindern. Aber ich habe eben die Kinder auch gleich mit da einbezogen.
Und jetzt die Enkel auch? Klappt das auch bei den Enkeln, Frau Gärtner?
Ja, teils, teils.
Okay.
Und mir wurde gesagt, die Kinder müssen sich auch immer kontrollieren lassen, weil die Gene sind einfach da.
Ja.
Und jetzt habe ich eine sehr gute Erfahrung bei meinem jüngsten Sohn. Die haben den Kindern überhaupt nichts Süßes gegeben im ersten Jahr. Also die Kinder sind voll gestillt worden, sehr lange. Und sobald das Kind, das Baby, doch ein bisschen feste Nahrung brauchte, wurden auch keine Fertigbreichen oder irgendwas verabreicht. Da habe ich gestaunt. Also das kannte ich nur noch gar nicht. Sie haben...
Frau Gärtner, wir bitte ganz kurz jetzt
noch... Ich muss
noch
mich kurz fassen. Also es wurde gut gekocht und was die Eltern gegessen haben, haben auch die Kinder gegessen.
Okay, und Frau Gärtner, ganz herzlichen Dank jetzt erstmal, weil wir haben jetzt nur noch knappe 4 Minuten und ich glaube zu dem Thema, wenn es um Kinder geht, wird Thomas Neuer aus Berlin jetzt noch was beisteuern. Richtig, Herr Neuer?
Ja, hallo, schönen guten Morgen.
Hallo.
Thomas Neuer auch. Ich probiere mich auch kurz zu fassen. Nochmal kurz von meiner Seite. Also ich finde die Sendung ziemlich cool, sehr interessant. Vielen Dank für den Beitrag. Und bei mir ist die Situation so, also ich bin der Onkel von einer sehr, sehr süßen kleinen Nichte, von Leila. Und Leila ist eigentlich meistens immer sehr, sehr gesund. Jetzt ist es so, wenn sie bei ihrer Oma ist, also die Oma väterlicherseits, nicht meine Mutter, das ist die beste Oma der Welt. Jetzt kommt das Aber. Sie ist bei Oma, kriegt sie immer sehr, sehr viel Süßigkeiten, viel Schokolade und so weiter und so fort. Und dann habe ich mal mit meiner Schwester drüber gesprochen und habe gesagt, ist es nicht schlecht, wenn die da so viel Schokolade isst? Und dann sagt meine Schwester, naja, sie will jetzt natürlich auch niemandem vorschreiben, was sie ihrer Tochter zu essen gibt. Und so ein bisschen Oma soll ja auch Oma sein. Bei Oma soll man Sachen dürfen, die man vielleicht bei den Eltern dann nicht darf. Und ich verstehe natürlich absolut den Punkt meiner Schwester, aber jetzt frage ich Sie als Experten. Würden Sie sagen, man soll vielleicht auch mit der Schwiegermutter oder mit der eigenen Mutter da manchmal ein bisschen streng sein und sagen, gib meiner Tochter bitte nicht ganz so viel Schokolade oder soll Oma auch Oma sein, darf man sich da auch ab und zu mal mit Schokolade vollstopfen? Was meinen Sie da?
Also das, ja, das ist eine Frage der Frequenz. Ich hatte, also meine Schwiegermutter war auch dann diejenige, die Instant-Tees, so Erfrischungstees, das fanden die Jungs ganz toll. Also ich denke, wenn das Kind regelmäßig bei der Oma ist, dann sollte da schon eine bestimmte Grenze sein. Und ich würde dann mit der Oma besprechen, Mengen begrenzen und vielleicht so eine Schatzkiste, die nur bei der Oma ist. Dann darf sie einmal reingreifen und das war's dann. Also ich finde schon gut, Regeln zu machen. Aber trotzdem muss einem dann klar sein, dass das nicht immer so befolgt werden wird. Und außerdem, das muss die Tochter der Mutter sagen. Das kann nicht der Schwiegersohn sagen. Das ist völlig klar.
Und vielleicht auch ein Buch von Ihnen kaufen, liebe Dagmar von Kramm. Sie haben ja auch Ernährungsratgeber für Kinder geschrieben.
Ja, und einen Enkel habe ich auch gerade und der ist auch lang gestillt worden und kriegt auch frisch gekochtes. Und ich finde, am Anfang ist das gar kein Problem, Süßigkeiten überhaupt nicht zu thematisieren. Das kommt ja auch gar nicht vor, wenn ich das nicht selber als Eltern dahin bringe. Also ein Vorbild, das war nochmal ein ganz gutes Stichwort, finde ich fantastisch, weil das, was die Eltern essen, wenn der Vater die Nase rümpft bei Salat, ist der Salat durchgefallen. Also wir wissen, dass Ablehnung viel stärker wirkt als etwas Positives. Und ich liebte diesen Satz von Professor Pfeiffer. Mehr Geschmack senkt die Menge, die man isst. Da gibt es ein tolles Buch, warum französische Kinder irgendwie viel mehr Dinge essen, als nicht so Nervensägen sind. Genau, warum französische Kinder keine Nervensägen sind. Und da kommt es zum Essen und dass über Essen positiv geredet wird und dass darüber geredet wird, vielleicht wie dieses Gewürz schmeckt oder warum die Kartoffeln von diesem Bauern so viel besser schmecken als vom anderen Bauernladen meinetwegen. Also dieses Positive, nicht nur irgendwie du sollst, du darfst nicht, sondern positiv über das Essen reden und dafür sorgen als Eltern, dass nur die richtigen Dinge in den Kühlschrank und in den Vorratsschrank und auf den Tisch kommen, weil die Macht habe ich als Eltern und die sollte ich auch nutzen.
Andreas Pfeiffer, Sie haben das Schlusswort.
Ja, also das eine ist, Diabetes ist stark erblich und was wir gerade hörten, das hat die Dame toll gemacht, da spielt die Art des Essens eine wichtige Rolle und da ist der glykämische Index eine wichtige Sache. Sachen, die man ganz schnell verdaut, das sind eben Weißbrot, das sind eben nicht Vollkornnudeln, also normale Nudeln oder solche Sachen, die führen dazu, dass der Stoffwechsel sehr ungünstig gesteuert wird. Wenn Sachen, die Ballaststoffe haben, Vollkornbrot, die langsam verdaut werden, die einen niedrigen glykämischen Index haben, die einen langsamen Zuckeranstieg machen, das ist der Trick dabei, die steuern den Stoffwechsel ganz anders. Deshalb Ernährung spielt eine enorme Rolle und gesunde Ernährung ist wichtig. Zu den Kindern vielleicht noch ein letztes Wort. Man sollte sie nicht konditionieren auf süße Sachen. Deshalb ist Schokolade letztlich nicht gut als Belohnung. Das sollte man nicht falsch machen.
Danke, Andreas Pfeiffer, an den Ernährungsmediziner. Heute unser Gast gemeinsam mit der Ernährungswissenschaftlerin und Buchautorin Dagmar von Kramm zum Thema Gefährlich süß, wie kommen wir weg vom Zucker. Herzlichen Dank allen, die angerufen haben. Unsere Sendung ist natürlich nachzuhören unter deutschlandfunkkultur.de. Klaus Pokatzki sagt Tschüss und wünscht noch ein schönes Wochenende.